Arbeit mit falschen Zeugen. Mit solchen Typen hat man ja schon Jesus den Prozess gemacht. Und bei Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirche, da war es genauso. Unschuldig wie der war, wurde der aufgrund falscher Zeugenaussagen hingerichtet. Sie haben den gesteinigt wie so einen räudigen Hund. Der Mann, der diese Hinrichtung geleitet hat, der hieß Saulus. Und von dem will ich euch heute erzählen. Steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Saulus, auf Griechisch Paulus, auf Deutsch der Kleine, das war ein großer Christenhasser. Das war ein ausgebildeter Theologe, ein ausgekochter Denker, ein ausgesprochener Kirchengegner. Und es heißt ausdrücklich in der Bibel von ihm, dass er an der Steinigung des Stephanus seine Freude hatte. Das gefiel dem, wie da einer so mit Steinen zusammengeschossen wurde und bei jedem Treffer mehr zusammensackte und zuckte, bis er eben wie so ein nasser Sack da lag, bloß noch ein Haufen zuckendes Fleisch, bis er krepierte. Das macht Freude, wenn man sowas erleben kann, wie einer von den Christen wieder liquidiert wird. Der Saulus hat an dieser Sauerei die gleiche Freude wie so ein 16-jähriger Neonazi beim Türkenklatschen. Wo man sich fragt, was geht denn in den Köpfen solcher Menschen vor, mit der Stiefelspitze in den Menschen reindreschen? Die müssen doch einen Riss in der Schüssel haben. Was denken die eigentlich? So einer ist der Paulus gewesen. Arbeitet mit falschen Zeugen, schindet die Menschen zu Tode und hat da noch seinen Spaß dran. Der Mann ist nicht nur fanatisch, der ist auch noch fies. Das ist einer von denen, mit denen man möglichst nichts zu tun haben möchte. Und ausgerechnet mit dem will Gott was zu tun haben. Ausgerechnet für den hat Gott etwas zu tun. Er soll, so heißt es hier im Vers 15, er soll den Namen von Jesus vor die Heiden und die Könige tragen. Da hat Gott sich einen ganz besonders schweren Brocken ausgesucht, um der Welt mal sein Meisterstück zu zeigen. Aus dem größten Christenhasser soll der größte Christusprediger werden. Und das kam so. Nachdem der Stephanus getötet war, da will der Paulus, weil er nur Blut geleckt hat, die ganze christliche Gemeinde ausräuchern. Der macht in Jerusalem eine Razzia. Wer erwischt wird als Christ, fliegt in den Knast. Wer kann, der flieht. Und so breitet sich eben durch diese Flüchtlinge der christliche Glaube im Land aus. Und je mehr der Paulus in die Glut schlägt, umso mehr stieben die Funken. Es ist das alte Gesetz, das Lebensgesetz der Kirche. Und das heißt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ich habe vor 14 Tagen einen jungen Mann kennengelernt, war ein Katholik, Priesterlehrling, ganz junges Bürschli, sah fast aus noch wie ein Kind. Der hatte schon seinen ersten Einsatz in Afrika hinter sich als Missionar. Und er hat mir erzählt, dass sie da mit dem Boot über den Fluss fahren mussten, in diesen Aufständen dort. Und da haben welche mit den Maschinenpistolen den hinterhergeschossen. Und da sind zwei Priester, die mit ihm im Boot waren, erschossen worden. Die flogen da neben dem tot. Und der konnte sich retten. Das ist schon Wochen und Monate her. Der heulte immer noch, als er mir das erzählt hat. Der hat das Erlebnis einfach nicht verkraftet. Und der hat mich gefragt, wieso fängt denn Gott die Missionsarbeit in Afrika und mit mir an, indem da zwei sterben müssen? Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und wenn die Missionsgeschichte unseres Jahrhunderts mal geschrieben wird, wird das eine Geschichte von Blut sein. In vielen Ländern dieser Erde werden die Christen blutig verfolgt. In Pakistan durch die Moslems, in Peru durch die Marxisten. Aber es ist überall dasselbe. Wenn die Kirche unterdrückt wird, da geht sie in die Tiefe, manchmal in den Untergrund, jedenfalls in die Tiefe. Und dort wird sie tiefer, gefestigter, breitet sich aus. Und das ist seit 2000 Jahren so. Und das weiß auch jeder, der die Kirchengeschichte kennt. Aber der Paulus weiß das nicht, weil der ja am Anfang dieser Geschichte steht. Und der denkt noch so ganz naiv, wenn man die Christen richtig unterdrückt, kann man die Christen ausrotten. Und nachdem er in Jerusalem ausgeräumt hat, da geht er nach Damaskus, einer anderen Stadt, um dort aufzuräumen. Aufgrund seiner besonderen Verdienste und seines rücksichtslosen Durchgreifens ist er so eine Art Kommissar für Christenverfolgung geworden, trägt ein schwarzes Dokumentenköfferchen dabei, wo die Haftbefehle drin sind, wird begleitet von so ein paar smarten Herren, die auch solche Köfferchen tragen, da sind die Handschellen drin. Und so marschiert er auf Damaskus los und auf einmal ist der Himmel los. mitten am heller lichten Tage auf der offenen Landstraße, da begegnet ihm Jesus. Und die Lichtfülle seiner Herrlichkeit, die haut den Paulus auf die Bretter, dass er in die Knie geht. Wie geblendet. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist also die berühmteste Bekehrungsgeschichte aller Zeiten. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe schon interessantere Bekehrungsgeschichten gehört. Wenn man die paar Zeilen hier so liest, das hört sich ja alles unwahrscheinlich trocken und bieder an. Und wieso der Mann sich hier bekehrt, wird ja überhaupt nicht erklärt. Aber das liegt eben daran, dass man eine Bekehrung gar nicht erklären kann. Bekehrung ist ein Wunder, da gibt es nichts zu erklären und nichts zu verstehen, sondern da kann man nur zur Kenntnis nehmen. Hier ist ein Mensch, der eben noch ein Atheist war und der ist jetzt Christ geworden. Hier ist ein Mensch, der eben noch Gott abgelehnt hat und der jetzt ein Freund Gottes geworden ist. Das Ganze, das sieht so aus wie so eine Blitzbekehrung aus heiterem Himmel. Also ist das ja gar nicht. Vielleicht gibt es überhaupt keine plötzlichen Bekehrungen. Jede Bekehrung hat ja ihre Vorgeschichte. Und deine Bekehrung hat auch eine Vorgeschichte. Zum Beispiel, dass du heute Abend hier bist, ist ja schon ein Beweis dafür, dass Gott an dir arbeitet. Aber die Vorgeschichte, die ist ja für uns meistens nicht sichtbar. Wir sehen nur, wie der Paulus plötzlich umkippt und von einem Moment zum anderen vom Nichtchristen zum Christen wird. Wir sehen nur, wie einer nach dem Entscheidungsruf bei der Evangelisation nach vorne kommt und wir sehen ja gar nicht, was vorher in dem vor sich gegangen ist. Bekehrung ist in jedem Falle ein Prozess und ist in jedem Falle anders. Und wenn uns das bei dem Paulus hier alles so blitz- und ruckartig vorkommt, dann müssen wir bedenken, dass da ja noch eine Geschichte dahinter steckt. Da hat sich ja vorher einiges abgespielt, tief im Innern dieses Menschen, in seinem Gewissen. Und was wie so eine plötzliche Bekehrung aussieht, das ist in Wirklichkeit eine lange vorbereitete Kapitulation. Das habe ich schon oft erlebt in diesen Gottesdiensten und wenn ich so unterwegs bin. Da kommen Menschen in unsere Veranstaltung, die diskutieren mit mir und den Mitarbeitern wie die Weltmeister. Und die diskutieren, dass die Fetzen fliegen und die machen uns fertig und die bringen ein Argument nach dem anderen. Die reden mit uns eine Woche lang, sind taub für alles, was wir sagen. Man hat das Gefühl, man redet gegen eine Wand, die sind zu betoniert. Die agitieren, dass wir den Mut verlieren. Und dann von einem Moment zum anderen bekehren sich solche Menschen. Und dann, wenn wir uns gegenseitig akzeptiert haben und Brüder und Christen geworden sind, dann reden wir ja ruhig zusammen. Und dann erzählen die, und es stellt sich raus, dass die schon längst im Lauf der Woche Zweifel an ihrer Position gehabt haben. Aber das wollten die vor sich und ihren Kumpels und vor Gott nicht zugeben. Die lieferten eine ganze Weile noch nur noch Scheingefechte, obwohl sie innerlich schon längst überwunden waren. Und so war es bei dem Paulus auch. Der Paulus hat die Kirche bekämpft, der hat sich am Terror an den Kirchenopfern geweidet. Der hat sich, als der Stephanus da blutend dalag, vor Freude die Hände gerieben. Und dann hat ihn sein Gewissen umgetrieben. Denn der sah ja nicht nur, wie der Stephanus starb, der hörte auch, was der Stephanus als Letztes sagte. Der Stephanus hat als Letztes einen Satz gesagt, genau wie Jesus. Der hat nämlich für seine Mörder gebetet und hat gesagt: Herr, strafe die nicht für ihre Sünde. Kein Hass, kein Fluch, sondern die Bitte um Vergebung für seine Mörder. Wenn man das erlebt, das vergisst man nicht. Und wenn der Paulus daran dachte, was der Stephanus als Letztes gesagt hat, da kamen ihm offenbar doch die Zweifel, ob der Mord an ihm richtig gewesen ist. Wisst ihr, wenn jemand etwas tut, von dessen Richtigkeit er nicht mehr überzeugt ist, da verdoppelt er oft seine Anstrengungen, um sein Gewissen zu betäuben. Der Paulus wird in seinem Christenhass immer fanatischer. Erst hat er die Männer angegangen, jetzt geht er die Frauen an, jetzt geht er schon ganze Gemeinden an. Und dann kommt er zu dem Punkt, wo Jesus sagt, jetzt ist Schluss. Und wo Jesus ihn zur Rede stellt und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich eigentlich? Der Saulus kann nur stammeln, Herr, wer bist du? Und auf diese klägliche Frage, da erhält er eine königliche Antwort. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Der Mann, der gekommen ist, um die Christen von Damaskus abzuführen, der soll sich wie ein Kind zu den Christen von Damaskus hinführen lassen. Und tatsächlich, der Paulus steht auf und lässt sich führen. Und das ist der entscheidende Punkt der Bekehrung. Bis jetzt hatte Paulus bestimmt, wo es lang geht. Und jetzt bestimmt Jesus, wo es lang geht. Bis jetzt hat der Paulus gesagt, was zu tun ist. Jetzt sagt Jesus, was er tun soll. Bis jetzt hat der Paulus gemacht, was er wollte. Jetzt macht er das, was Jesus will. So war es beim Paulus und so war es bei jedem Menschen, der sich bekehrt hat. Und so wird es auch bei dir sein, wenn du dich mal bekehrst. Denn dass du zu einer Kirchgemeinde gehörst und einen Taufschein hast und dich hast konfirmieren lassen und sowas, das hat ja noch keine große Bedeutung, wenn du nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Wenn du ihm nicht mal dein Ja-Wort gegeben hast. Wenn du nicht wirklich mit ihm lebst. Du sagst jetzt vielleicht, also ich bekehre mich nie. Und mit eurem Jesus, den es außerdem gar nicht gibt, will ich nichts zu tun haben. Ja, das sagst du jetzt. Das hat der Paulus damals auch gesagt. Und einen Tag später war er Christ. Es gibt eine Hoffnung für dich. Denn es ist bei Gott nichts unmöglich. Und dass du Christ wirst, ist auch nicht unmöglich. Also, keiner hätte damals gedacht, dass aus dem Paulus mal ein Christ wird. Der war doch noch viel ablehnender als du. Du sitzt ja noch friedlich hier und schmeißt bis jetzt noch nicht mit Eiern. Aber der Mann, von dem heißt es hier am Anfang, der schnaubte mit Drohen und Morden. Also so einen wie mich hätte der gar nicht ausreden lassen. Kein Mensch hätte damals für möglich gehalten, dass dieser Stinkstiefel ein Christ wird. Der hat nicht zugehört, der hat zugeschlagen. Und als er sich dann doch bekehrt hat, da wollten die Leute gar nicht glauben, dass das wirklich echt war. Da war zum Beispiel einer, der hieß Ananias, der gehörte zu der Gemeinde von Damaskus. Und der hatte natürlich durch den Buschfunk schon gehört, dass der Paulus, das alte Ekel, im Anmarsch ist und dass eine Verhaftungswelle bevorsteht. Und zudem sagt Jesus, Ananias, steh auf und geh hin in die Gasse, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Menschen namens Saul von Tarsus. Denn siehe, er betet. Lege ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Der Ananias, der glaubt, sich verhört zu haben. Der sagt, also, Chef, ich will nicht widersprechen, aber das muss irgendwie ein Irrtum sein. Also Jesus, wenn du wüsstest, was ich über den Saulus alles gehört habe, der jagt in Jerusalem die Christen, der will uns jetzt ausrotten, ist eine böse Falle. Der will Hand an uns legen und ich soll dem die Hand auflegen. Wenn ich zu dem hingehe, bin ich doch der Erste, der hops geht. Das ist doch glatter Selbstmord. Der Mann ist ein Schlitzohr, die Bekehrung ist geheuchelt. Der ist ein hohes Vieh bei der Stasi, so einer wie der bekehrt sich nie. Die Annahme von Stasi-Paule, die übersteigt die Kräfte dieses Ananias. Der nimmt der alten Stasi-Sau die neuerdings gefalteten Pfoten einfach nicht ab. Annahme verweigert. Ich habe gesagt, wir kommen gerade alle hier vom Kirchentag. Der Kirchentag, der steht ja unter der Losung, nehmt einander an. Also an dieser Stelle wird mal deutlich, dass dieses Wort, nehmt euch gegenseitig an, dass das kein leichtes Liedchen zum Trällern ist. Das ist kein Soft-Slogan für ein paar humanistisch gesinnte Gemüter, die so auf der Kirchentagsspielwiese jedem verschwitzten Sandalenträger um den Hals fallen. Nehmt einander an, das ist ein absoluter Hammer. Das ist eine totale Überforderung jedes normal empfindenden Menschen. Das ist Menschen unmöglich. Möglich ist die Annahme eines anderen Menschen vom Type Paulus erst dann, wenn einer durch Jesus eine neue Kreatur geworden ist. Wenn er den Heiligen Geist empfangen hat. Und so einer ist der Ananias. Und deswegen schafft er das auch, dass der über seine Zweifel, seinen Hass, seine Abneigung wegsteigen kann und den Paulus schließlich als Bruder annimmt. Aber erst versucht er sich mal vor der Annahme zu drücken, diskutiert mit Jesus und tut so, als ob Jesus nicht richtig informiert wäre. Dabei ist Jesus bis in die allerletzte Kleinigkeit informiert. Jesus wusste die Straße, wo Paulus wohnt. Geh in die Straße, die da die Gerade heißt. Der wusste das Haus, in dem er war. Frage nach dem Haus eines gewissen Judas. Der wusste den Namen von Paulus. Er heißt Paulus. Der wusste, wo der herkam. Der kommt aus Tarsus. Und der wusste, was er macht. Er betet. Jesus weiß, wer du bist, woher du bist, wo du wohnst, was du machst und was du denkst und was du tust. Er kennt dich. Und wenn du betest, dann sieht er es. Und wenn es ein stummes Gebet wäre, wenn es ein gestammeltes Gebet ist, selbst wenn du vielleicht sagst, Jesus, wenn es dich überhaupt gibt, wenn das wirklich wahr sein sollte, dann bitte ich, dass du mich hörst. Dann wird dieses Gebet erhört. Das ist nicht wahr, dass Gott, der Schöpfer der Welt, viel zu groß ist, um auf die Gebete eines kleinen, einzelnen Menschen zu achten. Im Gegenteil, die Bibel lehrt ja, dass die Größe Gottes gerade darin besteht, dass er auf jeden Menschen eingeht. Und wo auch immer auf dieser Welt ein Mensch zu Gott ruft. Und wenn das in der finstersten Gefängniszelle oder im dunkelsten Loch einer persönlichen Verzweiflung ist. Gott sieht ihn, siehe, er betet. Deine Gebete verhallen nicht unerhört irgendwo im Weltraum, die fallen nicht in die Tiefe des Nichts, sondern die fallen in das Vaterherz Gottes. Gott wartet auf dein Gebet. Der sehnt sich nach deinem Gebet. Gott hat dich geschaffen und er hat dich gerufen. Und Gott hat einen Herzenswunsch, dass du zu Gott sagst, ja, Vater, ich will dein Kind sein. Ich will deinen Willen tun. Und das ist das Gebet, was der Paulus hier betet. Siehe, er betet. Und das ist das Kennzeichen der echten Bekehrung. Das Lebenszeichen der Wiedergeburt. Sieh mal, der betet. Das ist wie bei so einem neugeborenen Kind. Ein Kind, was zur Welt kommt, das kriegt einen Klaps auf dem Hintern, das muss erstmal einen Schrei von sich geben, muss erstmal einen Ton hören, dass man ein Zeichen hat, es lebt, es atmet. Und ein Mensch, der zum Glauben kommt, der muss auch erstmal einen Ton von sich geben. Gott anreden. Und wenn ein Mensch anfängt zu beten, ist das das Zeichen, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Dass er ein Gotteskind geworden ist. Manche Leute sagen, zum Zeichen der Bekehrung muss man in fremden Zungen reden, aber das sage ich nicht, weil es die Bibel nicht sagt. Siehe, er betet. Wenn Jesus zu Ananias gesagt hätte, siehe, der predigt, da hätte Ananias sagen können, das machen viele Pfarrer, ohne bekehrt zu sein. Wenn Jesus gesagt hätte, siehe, der besucht kirchliche Veranstaltungen, da hätte Ananias gesagt, das machen viele, ohne bekehrt zu sein. Zum Beispiel auf so einer Veranstaltung wie dem Kirchentag, da treten ja nicht nur eine Menge solche Bibelvertrebermänner auf, sondern sogar Leute wie der Dalai Lama, also Chef einer antichristlichen buddhistischen Religion. So nach dem Motto, seid umschlungen Millionen, willkommen alle Religionen zum Kirchentag in München, Sama, zusammen mit dem Dalai Lama. Ich habe ein anderes Motto zum Kirchentag gehabt und das hieß, wenn schon zum Kirchentag, dann nicht zum Dalai Lama, sondern zum Theo Lehmann. So, das war die Werbung, jetzt geht der Hauptfilm weiter. Das heißt, eins muss ich noch dazu sagen, von vielen Seiten werde ich und andere angegriffen, dass es heißt, warum geht ihr überhaupt auf diesen Kirchentag und predigt dort? Ich habe vorhin hier in der Kirche den Dankmar Fischer rumlaufen sehen, diesen Brösi von der Heilsarmee. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit dem zusammen im Bordellviertel in Hamburg, in St. Pauli gepredigt. Und ich sage mir, wenn ich da im Bordellviertel gepredigt habe, da kann ich auch auf dem Kirchentag predigen. Also, Hauptfilm geht weiter. Wenn Jesus zu dem Ananias gesagt hätte, siehste, der zahlt Kirchensteuern, da hätte Ananias gesagt, das machen Millionen Christen, ohne bekehrt zu sein. Aber das alles sagt ja Jesus nicht, sondern Jesus sagt, sieh mal hin, der Mensch betet. Einem Menschen, der betet, kannst du immer vertrauen. Wer mit Gott in Verbindung ist, der bringt keinen um, der legt niemanden rein, vor dem brauchst du dich nicht zu fürchten. Wer im Geheimen mit Gott verkehrt, dem kann man auch im Öffentlichen vertrauen. Ihr wisst ja, ich bin im Reisedienst ständig unterwegs und ich bin ständig mit anderen und neuen Mitarbeitern zusammen. Also mit solchen, die nicht beten können, kann ich nicht zusammenarbeiten. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, denen ich am meisten vertraue, Menschen sind, die auch Beter sind. Der Wolfgang und die anderen, die mit hier vorne stehen, das sind ja nicht nur dürfte Kumpels, mit denen man draußen rumziehen kann, sondern das sind eben Menschen, mit denen man beten kann. Das ist die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Und wenn du mal von mir verlangst, in einem Satz zu sagen, was für mich die große Veränderung meines Lebens ist, seit ich wirklich mit Jesus lebe, was die Hauptsache in meinem Leben als Christ ist, da kann ich mit einem Wort antworten, und das heißt das Gebet. Ich kann mir ein Leben ohne Gebet einfach nicht mehr vorstellen. Sage mir, ob du betest, und ich sage dir, ob du Christ bist. Das Gebet zu Jesus, das ist hier nach Vers 14 das Kennzeichen eines Christen. Das echte Gebet ist der Beweis einer echten Bekehrung. Der berühmte englische Prediger Spurgeon, der hat mal gesagt, wer betet, hört auf zu sündigen, und wer sündigt, hört auf zu beten. Solange du betest, kannst du nicht Ehe brechen, und wenn du Ehe brichst, kannst du nicht mehr beten. Ich möchte jetzt am Schlusswort zweierlei sagen. Zunächst mal zu denen unter euch, die sich Christen nennen. Ich habe unendlich viele Gespräche mit vielen, vielen jungen Christen geführt. Und da bekomme ich immer wieder Folgendes zu hören. Dass welche sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ein Gotteskind bin. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich habe Zweifel. Ich leide darunter, dass ich in meinem Leben keine Freude empfinde. Ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Ich bin in meinem Christenleben so kraftlos und so weiter und so fort. Ich will dir mal den Punkt nennen, an dem alle Schwächen und alle Abweichungen und alle Rückfälle und Abfälle beginnen. Das ist genau dort, wo du aufhörst zu beten. So oft ein Christ rückfällig wird, da fängt das Abrutschen immer mit einer Gebetsflaute an. So, und jetzt zweitens zu euch, die ihr euch stolz, Atheisten, Gottlose, Ungläubige oder sonst was nennt. Du hast noch nie gebetet und du sagst, du willst auch nie beten. Okay, ich frage dich ja jetzt gar nicht, wie du eigentlich dein Leben zubringen kannst, ohne dass du ein Dankeswort an deinen liebenden Schöpfer oder eine Fürbitte für deine leidenden Mitgeschöpfe sprichst. Sondern ich frage dich nur das eine, was willst du machen, wenn du mal stirbst und vor Gott stehst und nie gebetet hast, mit dem nie geredet hast, der dann mit dir reden wird im Gericht. Mensch, wenn du Gott im Gebet nie dein Leben gegeben hast, bist und bleibst du verloren. Dann kommst du in die Hölle. Und heute bietet dir Gott an, in den Himmel zu kommen. Es steht ausdrücklich in der Bibel, da sagt Gott, ich habe keinen Gefallen daran, dass die Gottlosen vor die Hunde gehen. Sondern er sagt, ich will, dass der Gottlose umkehrt, sich bekehrt, deshalb bekehrt euch jetzt, sagt die Bibel. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Und deswegen bitte ich dich, dass du zu Jesus kommst. Und ich kann dir sagen, dass Jesus jeden annimmt, ohne jede Ausnahme. So, zum Schluss erzähle ich euch noch ein Erlebnis vom letzten Sommer. Da habe ich in dem Zelt gepredigt, in Leipzig. Und da war auf der Bühne hinter mir ein riesengroßes Bild gemalt, so nach dem Motto, gut gemeint und schlecht gemacht. Also ein Kitsch, richtig schön war das. Also da war dargestellt, der verlorene Sohn, wie der Vater ihn in die Arme nimmt. Also dieses große, herrliche Bild, biblische Bild von Gottes ausnahmsloser, bedingungsloser Annahme. Und schon nachmittags, als wir die Probe machten im Zelt, da saß auf der ersten Reihe einer, ein Mann, der uns ganz gewaltig stank, weil er nämlich ganz gewaltig stank. Das war einer von den Gestrandeten, von den Unglücklichen, die es in allen Großstädten gibt. Der trug seinen ganzen Besitz in der Plastiktüte mit sich rum. Ansonsten war der eben kaputt, zerlumpt. Der Mann, der stank nach Schweiß, nach Alkohol, nach Pisse, die haben alle um den großen Bogen gemacht. Und als ich am Schluss die Menschen eingeladen habe und gesagt, wer heimkommen möchte zu Jesus in seine ewige Heimat, der kann aufstehen und nach vorne kommen. Da war der Erste, der vorne stand. Und dann passierte etwas, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Also ich habe gedacht, ich träume. Genau 5 Meter vor dem Bild, was da gemalt war, sah ich die gleiche Szene nochmal, aber total real. Da hatte ein Mitarbeiter diesen stinkenden Alkoholiker einfach in die Arme geschlossen. Das war die Sprache, die dieser Mann verstand. Und da erlebte der, vielleicht zum ersten Mal im Leben, erlebte der, was es heißt, akzeptiert, angenommen werden. Dem liefen die Tränen übers Gesicht und wie ich diese beiden Männer in ihrer stummen Umarmung stehen sah, da habe ich mal gesehen, was das heißt, Annahme. Siehst du, so ist Gott. Gott nimmt jeden an und wer zu ihm kommt, der ist ihm recht. Gott will alle. Lasst uns beten.
Ja, Herr, wir sind heute hier zusammengekommen. Wir haben dein Wort gehört. Du hast zu uns gesprochen. Und jetzt möchten wir mit dir sprechen. Ja, wir heißen zwar nicht Paulus, aber wir sind auch alle wie kleine Paulusse. Ja, ich möchte dir danken, dass du uns kennst, dass du weißt, was wir tun, dass du uns liebst, genau wie den Paulus, auch wenn wir manchmal überhaupt nicht danach gucken, nicht denken, dass es dich gibt, wenn wir von dir völlig abfallen. Herr, du rufst uns immer wieder neu und das auch an diesem Abend. Dafür möchte ich dir danken und ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.